gestern an einer Schule in Graz mit insgesamt 11 Toten weiter unter Schock. Im Fokus die Suche nach den Gründen. Erstes Thema jetzt in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich ist das Motiv des Täters unklar. Die Ermittler haben einen Abschiedsbrief des 21-Jährigen ausgewertet, darin aber keine Anhaltspunkte für die Tat entdeckt. Der Mann hat gestern an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen erschossen und anschließend Suizid begangen. Im ganzen Land gilt Staatstrauer. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet. Aber der Schock, das Entsetzen, die Trauer in Österreich sind auch ohne Verordnung echt. Vor allem in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz. Hunderte kamen in der Nacht am Hauptplatz zusammen, mit Tränen in den Augen und Kerzen in der Hand. Ein Lichtermeer zum Gedenken an die vielen Opfer.
In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass am Abend mitgeteilt hat. Seit Tagen kommt es in Los Angeles zu Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Das Militär werde erst abziehen, wenn, so Trump wörtlich, wieder Frieden in der Stadt herrscht. In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. In der Ukraine sind durch schwere russische Luftangriffe in der Nacht wieder Menschen getötet und verletzt worden. In der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten des Landes starben nach Medienberichten durch einen Drohnenangriff mindestens 2 Menschen. Es habe mehr als 50 Verletzte gegeben. Es seien Wohnhäuser, Spielplätze und Geschäfte getroffen worden. Schon seit Tagen gibt es massive Luftschläge. In der Nacht zum Montag setzte Russland fast 480 Drohnen sowie Dutzende Raketen und Marschflugkörper ein. So viele wie noch nie seit Beginn der Angriffe im Februar 2022. Wie können Frauen besser vor Gewalt geschützt werden? Das ist eines der Themen, über die auf der Innenministerkonferenz in Bremerhaven gesprochen werden soll. Sven Weingärtner.
Zum Schutz von Frauen vor Gewalt ist eine elektronische Fußfessel für die Täter im Gespräch. Vorbild ist Spanien. Dort werden Opfer frühzeitig gewarnt, wenn ihr Angreifer ihnen nahe kommt. Niedersachsen und Bremen wollen Bilder von kleinen und jugendlichen Missbrauchsopfern schnell aus dem Internet entfernen. Deshalb haben sie vorgeschlagen, eine Löschplattform einzurichten. Bilder von Betroffenen sollen so schneller erkannt und gelöscht werden. Die Innenminister sprechen auch über Versuche anderer Staaten, die Stimmung in Deutschland zu beeinflussen, beispielsweise bei Wahlen.
Die Berliner Tafel sucht freiwillige Helfer. Sie werden insbesondere morgen sowie am 18. und 24. Juni gebraucht, um Lebensmittel zu sortieren und an Bedürftige zu verteilen. Hintergrund ist, dass hohe Temperaturen erwartet werden. Weil die gespendeten Lebensmittel dann schneller verderben, müssen sie umgehend verteilt werden. Ein weiterer Grund ist, dass in der Urlaubszeit viele der regulären Ehrenamtlichen nicht im Einsatz sind. Der Künstler Günther Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Mit reliefartigen Bildern aus Nägeln wurde Uecker weltberühmt. Seine Werke sind in vielen internationalen Museen zu sehen, zum Beispiel im Museum of Modern Art in New York. Auf Auktionen erzielten die Arbeiten zum Teil 7-stellige Summen. Noch in hohem Alter gestaltete er 4 große blaue Glasfenster für den Schweriner Dom, die im vorigen Jahr eingeweiht wurden. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 11 Grad und Marzahn 13, in Brandenburg zwischen 12 und Potsdam und 14 Grad in Senftenberg. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio heute Morgen Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Und auch jetzt beschäftigt uns die Lage in den USA. Die Bürgermeisterin von Los Angeles hat eine vorübergehende nächtliche Ausgangssperre für das Stadtzentrum verhängt. Dort ist es ja in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump auch zu Ausschreitungen gekommen. Außerdem haben sich die Proteste dagegen, dass Trump Nationalgardisten und Soldaten in Los Angeles einsetzt, ausgeweitet. Ich habe unsere Korrespondentin Nina Barth in Washington gefragt, wohin?
Wir sehen neben den Protesten in Los Angeles jetzt auch größere Proteste in New York und in Chicago. Es scheint dort friedlich zu sein. Wir hören auch aus L.A. im Moment nichts von Ausschreitungen, aber das alles kann sich natürlich schnell ändern. Es ist jetzt Abend, es sind viele Menschen auf den Straßen in Chicago, in Los Angeles, in New York. Also es sieht so aus, als ob die Proteste in allen drei Städten größer werden. Im Moment scheint es noch friedlich zu sein. Es gibt keine Infos zu Ausschreitungen. Aber das alles kann sich natürlich schnell ändern. Wobei die Bürgermeisterin von L.A., Karen Bass, die hat vor ein paar Stunden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die gilt nicht für ganz Downtown L.A., aber für die betroffenen Gebiete. Diese Ausgangssperre ist inzwischen in Kraft getreten und die gilt bis morgen früh 6 Uhr in Los Angeles.
Wenn wir uns das Vorgehen von Donald Trump in Los Angeles anschauen gegen die Proteste dort, wie nimmt denn der Rest des Landes die Aktionen von Trump dort wahr?
Also was die Mehrheit sagt dazu, das wissen wir noch nicht. Es gibt noch keine Umfrage dazu, aber was wir wissen ist, dass Donald Trump, bevor er die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt hat, die besten Umfragewerte im Zusammenhang mit seinem Kampf gegen illegale Einwanderung hatte. Eine Umfrage von CBS News aus der vergangenen Woche hat ergeben, dass 54%, also etwas mehr als die Hälfte der befragten Amerikanerinnen und Amerikaner, Trumps Abschiebepolitik richtig finden. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass die Mehrheit der Amerikaner diesen Schritt in L.A. richtig findet. Weil es gibt Umfragen aus der Vergangenheit, die haben gezeigt, dass die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner Einsätze des Militärs gegen Demonstranten grundsätzlich ablehnt.
Trump hat ja im Wahlkampf versprochen, das größte Abschiebeprogramm in der Geschichte der USA zu starten. Über welche Größenordnungen reden wir hier?
Ja, also Donald Trump will 1 Million Abschiebungen im Jahr. Das ist sein Ziel. Ja, er hat die größte Massenabschiebung in der Geschichte der USA angekündigt. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er dieses Ziel von 1 Million Abschiebungen in diesem Jahr erreichen wird. Ganz einfach auch deshalb, weil es im Moment an Kapazitäten fehlt, nicht genügend Beamte dafür, nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten. Es ist aber so, dass das US-Heimatschutzministerium keine monatlichen Zahlen zu Festnahmen und Abschiebungen mehr bekannt gibt. Das macht es natürlich schwierig zu vergleichen und eine Übersicht zu haben. Aber NBC hat ausgerechnet, dass im Februar 4.300 illegal Eingewanderte abgeschoben worden sind. Das ist etwas mehr, aber nicht viel mehr als der durchschnittliche Wert unter Trumps Vorgänger Joe Biden. Es ist weniger als im Schnitt in Trumps erster Amtszeit und es sind deutlich weniger Abschiebungen als unter Präsident Barack Obama. Das vergessen viele. Er hat in seinen 2 Amtszeiten rund 3 Millionen illegal Eingewanderte abgeschoben. Aber dabei ist, anders als bei Donald Trump, niemandem ein Prozess verwehrt worden. Und man muss auch dazu sagen, seit Februar ist die Zahl der Razzien deutlich gestiegen. Offenbar, weil man in der Trump-Regierung auch unzufrieden war mit den bisherigen Zahlen, was die Abschiebungen angeht.
Ja, Frau Barth, es gibt Berechnungen, wonach die Abschiebung von 1 Million Migranten die USA mehr als 80 Milliarden Dollar pro Jahr kosten würde. Dazu kommen ja noch entgangene Steuereinnahmen, wenn diese Menschen das Land verlassen müssten. Auf solche Berechnungen hört aber in der aktuellen Regierung keiner, ja?
Also diese Zahlen sind dort mit Sicherheit bekannt. Die Erzählung ist aber eine andere, nämlich dass es darum geht, die USA sicherer zu machen. Donald Trump spricht von illegal Eingewanderten sehr oft pauschal von einer Bedrohung. Er spricht von Verbrechern, die in Scharen ins Land gekommen sind. Also der Fokus liegt drauf, wir müssen uns unser Land zurückholen, wir müssen das Land sicherer machen. Und wir hören aus dieser Regierung auch, dass Einwanderer Amerikanern Jobs wegnehmen. Das wage ich mal zu bezweifeln, denn es ist kein Geheimnis, dass viele Jobs, die kein Amerikaner freiwillig machen will, von illegal Eingewanderten gemacht wird, zum Beispiel in Fleischfabriken oder in der Landwirtschaft.
Ja, schauen wir nochmal auf Los Angeles. Trump will seine Wahlkampfversprechen wahrmachen. Wie gelegen kommt ihm da der Protest in Los Angeles, ein US-Bundesstaat, der fest in der Hand der Demokraten ist?
Ich glaube, das kommt ihm sehr gelegen, denn er wird es so drehen, dass er alles richtig macht. Er schickt die Nationalgarde dahin. Er hat heute nochmal davon gesprochen, dass ohne die Nationalgarde, ohne diesen Schritt, die Stadt komplett niederbrennen würde. Insofern wird er sagen können, schaut her, ich habe ganz Schlimmes verhindert. Und wenn jetzt diese Proteste doch noch eskalieren sollten, dann kann er sich hinstellen und sagen, seht, ich hab's gewusst, deshalb habe ich die Leute da schon mal hingeschickt.
Das ist die Einschätzungen unserer Korrespondentin Nina Barth in Washington. 6:11 die Zeit. Wir kommen zurück nach Berlin und Brandenburg und da ist der erste Schultag in unserer Region nach dem verlängerten Pfingstwochenende. Die Züge dürften heute also wieder ordentlich voll mit Pendlern sein. Das heißt auch, heute ist die erste Bewährungsprobe, seit vergangene Woche einer der wichtigsten Pendlerzüge überhaupt stillsteht. Der RE1 nämlich, von West nach Ost, von Brandenburg an der Havel bis nach Frankfurt-Oder und Cottbus, nutzen ihn im Schnitt ca. 70.000 Menschen am Tag. Der RE1 fällt aus bis zum 23. Juni zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Darauf folgt die nächste Etappe zwischen Potsdam und Großkreuz, fährt dann bis Juli nur noch stündlich ein Zug pro Richtung. Wie es gestern auf der RE1-Strecke ausgesehen hat, als es noch etwas ruhiger war und wo Fahrgäste in Berlin und Brandenburg gerade sonst noch starke Nerven brauchen, hat sich unser Reporter Felix Leitmeier angesehen.
Dienstagmorgen, 7:45. Frank Rommel will heute von Werder nach Berlin fahren. Dort hat er einen Termin. Normalerweise braucht er für die Strecke 40 Minuten. Heute voraussichtlich doppelt so lang. Ohne den RE1 muss er erst einen Ersatzbus nehmen. Und dann?
Na, ich hoffe, dass ich den Anschluss kriege, wie es der Fahrplan sagt in Potsdam. Da habe ich 10 Minuten zum Umsteigen.
Ob das klappt und er wirklich pünktlich um 9 Uhr in Berlin ankommt? Während Frank Rommel auf seinen RE1 wartet, haben auch viele andere Fahrgäste in der Region mit Ausfällen und Änderungen zu kämpfen. RE8 und FEX in Richtung BER, der RE2 von Nauen bis Cottbus, der RE7 zwischen Berlin und Dessau-Roßlau und viele weitere. Der Ersatzverkehr der RE1 scheint zumindest für Frank Rommel zu funktionieren. Er ist mittlerweile im pünktlichen Bus nach Potsdam. Zwar muss er stehen, aber sonst...
Also war gar nicht so schlimm.
Dass es gerade so viele Ausfälle gibt, liegt daran, dass die Bahn möglichst viele Strecken sanieren will. Denn viele sind stark belastet oder einfach zu alt. Die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC sagt deshalb, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Änderungen oder Alternativrouten schlau machen. Frank Rommel hat es derweil mit dem Ersatzbus an den Potsdamer Hauptbahnhof geschafft. Wieder pünktlich.
Sehr schön, habe ich auch Zeit, der Bus ist pünktlich hier und ich krieg meinen Zug und alles wird gut.
So rund läuft es allerdings in Potsdam nicht bei allen. Die Berlinerin Doreen Schulz will von Potsdam über Brandenburg zu den Eltern nach Wusterwitz fahren. Doch sie musste lange nach dem Ersatzbus suchen.
Also wir wussten nicht richtig, wo er abfährt. Ich bin hier auch durch das ganze Gebäude gerannt und mich wurde von A nach B geschickt.
Für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ist der Ersatzverkehr eine besonders große Herausforderung. Julia Klitz ist Rollstuhlfahrerin und testet als Aktivistin für Barrierefreiheit, wie gut die Bahn hier aufgestellt ist. Das Problem beginnt für sie schon beim Umstieg am Gleis.
Wenn der Aufzug nicht geht, kommen wir ja gar nicht erst dahin, wo der Bus überhaupt fährt.
Und dann sind die Ersatzbusse für Rollstühle oft nicht ausreichend ausgestattet.
Weil man nicht immer den Platz bekommt, den man benötigt im Bus.
Für viele ist der Ausfall der RE1 also ein Problem. Am Dienstagmorgen war der Ersatzverkehr noch pünktlich. Rommel hat um Punkt 9 Berlin erreicht. Wenn die Züge nach dem verlängerten Pfingstwochenende nun voller werden, dürfte alles noch schwieriger werden. Ein Trost für alle geplagten Fahrgäste? Langfristig soll der Verkehr durch die Bauarbeiten stabiler laufen.
Das ist der Bericht unseres Reporters Felix Leitmeier. 6.15 Uhr die Zeit.
RBB 24 Inforadio Sport.
Für die Basketballer von Alba Berlin ist die Bundesliga-Saison bekanntlich schon lange vorbei. Im Viertelfinale der Playoffs war schon Schluss. Für den FC Bayern München geht es dagegen weiter. Der Titelträger hat gestern Abend gewonnen in Heidelberg und steht damit als erste Mannschaft im Finale der Meisterschaftsrunde fest. Aus Heidelberg berichtet David Luding.
Raus mit ganz viel Applaus. Der Underdog aus Heidelberg muss sich dem FC Bayern Basketball nach großem Kampf zwar geschlagen geben, beendet die Saison aber erhobenen Hauptes. Heidelberg startete furios und lag zwischenzeitlich mit 17 Punkten vorne. Doch die Bayern erhöhten dann die Intensität, gingen in Führung und sahen im Schlussviertel schon wieder sichere Sieger aus. 5 Sekunden vor Ende glich Erol Ersek mit einem Dreier aber noch zum 79:79 aus. In der Verlängerung zeigten die Bayern jedoch ihre Klasse und gewannen die Partie 94:82. Bayern München trifft nun im Finale auf Ulm oder Würzburg.
Soweit David Luding und damit zum Fußball. Und auch hier ist die Saison für die Münchner Bayern noch nicht zu Ende. Der deutsche Meister ist gestern in die USA geflogen zur Club-WM. Aus München berichtet Florian Eckel.
Neben den Allstars Neuer und Müller sowie Rückkehrer Musiala sind einige junge, aber unbekannte Gesichter dabei. Im 29-köpfigen Club-WM-Kader fehlen noch sämtliche Nationalspieler wie Joshua Kimmich. Der DFB-Kapitän war nach dem verlorenen Nations-League-Spiel um Platz 3 noch zwiegespalten bezüglich des anstehenden Turniers.
Ich freue mich schon immer auf Spiele. Das war jetzt ein bisschen schwierig, weil wir jetzt vor dem Turnier haben wir so 10 Tage frei gehabt. Dann fährt man mental runter, dann startet man irgendwie wieder von 0 auf 100. Jetzt haben wir wieder 2-3 Tage frei, dann geht's wieder los.
Nächster Halt ist die Homebase in Orlando, Florida. Von da reisen die Münchner durch den Osten der USA zu ihren 3 Vorrundenspielen. Am Sonntag geht's in Cincinnati los. Gegner, der neuseeländische Meister Auckland City. Gerade defensiv gibt's bei den Münchnern noch einige Fragezeichen. Zwar wurde Neuzugang Jonathan Tah noch rechtzeitig von Bayer Leverkusen freigekauft, aber die restlichen Innenverteidiger wackeln. Kim ist noch an der Achillessehne verletzt. Upamecano kommt gerade von einer Knieverletzung zurück. Insgesamt wird es für Kimmich und seine Bayern nicht nur ein körperlicher Kraftakt.
Mental ist es schon eine Aufgabe, sich immer alle 3 Tage hochzupushen und dann auch am körperlichen Limit zu agieren. Aber darum geht's.
Trotz der Extrabelastung hoffen die Bayern auf den 2. Titel in dieser Saison. Das würde umgerechnet rund 115 Millionen Euro in die Kassen spülen. Jetzt müssen sich die Münchner aber erstmal richtig akklimatisieren.
Das ist der Bericht von Florian Ecke. Die Club-WM ist der eine Wettbewerb, die U21-Europameisterschaft der andere. Der Gastgeber Slowakei eröffnet heute Abend die Nachwuchs-EM mit dem Spiel gegen Spanien. Die deutsche Mannschaft tritt dann morgen an und zwar gegen Slowenien. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt es heute anfangs dichte Wolken und letzte Schauer. Im Tagesverlauf ist es dann locker bewölkt und die Sonnenanteile nehmen zu. Die Höchsttemperaturen heute 19 bis 22 Grad. Derzeit haben wir in Berlin zwischen 11 und 13 Grad. 13 Grad sind es auch in Cottbus und 12 Grad in Perleberg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
A13 Richtung Berlin. Zwischen Großkörres und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin A100 in Höhe Detmolder Straße ist in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Wilmersdorf-Günzelstraße zwischen Pfalzburger Straße und Hohenzollerndamm ist ein Kran im Einsatz. Die Straße ist bis morgen Abend gesperrt. Lichtenrade-Lichtenrader-Damm zwischen Großziedener Straße und Fehlingstraße ist für knapp 2 Wochen pro Richtung nur eine Spur frei. Lichterfelde, der Gardeschutzenweg, ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch bis voraussichtlich Mitte Juni gesperrt. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt.
6.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Hunderte Menschen bei einem Trauergottesdienst am Abend. Im Zentrum der Stadt viele Kerzen zur Erinnerung an die Toten. Das gestern Abend das Bild im österreichischen Graz. Der Amoklauf eines jungen Mannes Stunden zuvor wirft weiter Fragen auf. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass am Abend mitgeteilt hat. Seit Tagen kommt es in Los Angeles zu Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Das Militär werde erst abziehen, wenn, so Trump wörtlich, wieder Frieden in der Stadt herrscht. In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau, Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
In der Ukraine sind durch schwere russische Luftangriffe in der Nacht wieder Menschen getötet und verletzt worden. In der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten des Landes starben nach Medienberichten durch einen Drohnenangriff mindestens 2 Menschen. Es habe mehr als 50 Verletzte gegeben. Es seien Wohnhäuser, Spielplätze und Geschäfte getroffen worden. Schon seit Tagen gibt es massive Luftschläge. In der Nacht zum Montag setzte Russland fast 480 Drohnen sowie Dutzende Raketen und Marschflugkörper ein. So viele wie noch nie seit Beginn der Angriffe im Februar 2022. Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Aus diesem Anlass empfängt Berlins regierender Bürgermeister Wegner am Mittag den Prager Bürgermeister Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten beide die enge Verbundenheit zwischen der deutschen und der tschechischen Hauptstadt. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Es gäbe einen Austausch in der Kultur, zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement. Auch ein Garten spielt bei dieser Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Prag eine Rolle, der Comeniusgarten in Neukölln. Wegner und Svoboda sind schon länger Schirmherren dieses Gartens, der an böhmische Flüchtlinge in Neukölln erinnern soll. Mit der Gründung einer gleichnamigen Stiftung wollen Wegner und Svoboda dafür sorgen, dass der Comeniusgarten langfristig bestehen bleibt. Sie besuchen den Neuköllner Garten gemeinsam am Nachmittag. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau ruht.
Der Künstler Günther Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Uecker gehörte zur berühmten Düsseldorfer Künstlergruppe Zero. Aus Düsseldorf Thomas Carlos.
Zu Uecker's Markenzeichen wurden vor allem dreidimensionale, reliefartige Nagelbilder auf Platten und Brettern. Seine Werke erzeugten durch die Anordnung der Nägel ein dynamisches Spiel von Licht und Schatten. Aber wer ihn auf den Nagel verkürzen will, verkennt ihn, denn Uecker war gleichzeitig Maler, Bühnenbildner, Zeichner und Filmemacher. Viele große Museen und Sammlungen in aller Welt, wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in New York, würdigten sein Werk. Auf Auktionen erzielten seine Arbeiten zum Teil siebenstellige Summen. Ende der 90er Jahre gestaltete er den Andachtsraum im neuen Reichstagsgebäude in Berlin. Zuletzt malte er Manns hohe Wasserbilder ganz in Blau.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 11 Grad und in Marzahn 13, in Brandenburg zwischen 12 in Potsdam und 14 Grad in Senftenberg. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Christoph Kober im Studio geht's weiter. Schönen guten Morgen. Es ist vermutlich die schlimmste Vorstellung für viele Familien, dass den Kindern etwas zustößt in der Schule, dem Ort, wo sie lernen sollen, wo sie sich auf ihre Zukunft vorbereiten. In der österreichischen Stadt Graz hat gestern ein junger Mann in einer Schule um sich geschossen. 10 Menschen hat er getötet, viele verletzt, auch schwer. Wie in Österreich getrauert wird nach dieser Bluttat, das berichtet unser Korrespondent in Wien, Wolfgang Fichtel.
Österreich trauert fassungslos, kopfschüttelnd. Vergangene Nacht waren Hunderte auf dem Grazer Hauptplatz unterwegs, mit Tränen in den Augen und Kerzen in der Hand. Ein Lichtermeer nach dem Horror des Tages, wie das Bundespräsident Alexander Van der Bellen so gut formuliert hat. Am Vormittag wird es dann eine landesweite stille Gedenkminute geben, und zwar genau um 10 Uhr, also zur selben Zeit, als die ersten Notrufe einliefen, die von Schüssen und Schreien an der Grazer Schule berichteten. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet, aber man hat den Eindruck, das muss gar nicht verordnet werden. Der Schock, das Entsetzen, die Trauer in Österreich sind echt, vor allem in Graz. Graz steht zusammen, steht auf dem Banner, das die Nordkurven-Fans des Fußballmeisters Sturm Graz an der Schulmauer befestigt haben. Und das mit dem Zusammenstehen gilt so auch für ganz Österreich.
Einiges weiß man schon über den mutmaßlichen Täter, der sich nach diesem Amoklauf selbst erschossen hat. Aber viele Fragen sind noch offen, heißt es von der Polizei.
Fest steht, es war ein 21-jähriger Steirer, arbeitslos, ohne Schulabschluss. Die letzte Station seiner abgebrochenen Schulkarriere war eben die Schule, an der er gezielt um sich schoss, offenbar in seinem letzten Klassenzimmer. Übers Motiv wird noch spekuliert. Er sah sich als Mobbingopfer, heißt es. Aber so einfach bestätigen will das die Polizei nicht. Auch nicht, nachdem sie einen Abschiedsbrief gefunden hat, nach der Durchsuchung seiner Wohnung. Es bleiben also noch ganz viele Fragen ohne Antworten. Bis jetzt.
In der österreichischen Politik herrscht nach diesem schrecklichen Ereignis erst einmal Einigkeit, sagt unser Korrespondent.
Nach diesem dunklen Tag, wie das Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker gesagt hat, soll erstmal Politikpause sein, sagen alle, die Politik machen in Österreich. Und zwar sagen sie das in selten klingender Einigkeit. Die KPÖ-Bürgermeisterin, also die kommunistische Bürgermeisterin von Graz, sagt das, aber auch der FPÖ-Landeshauptmann, also auch der sehr rechte Ministerpräsident des Bundeslandes Steiermark, in dem Graz die Landeshauptstadt ist. Bleibt aber die Frage, wie lange das anhält. Denn schon jetzt wird die Frage gestellt, wie ein 21-jähriger Steirer, arbeitslos und Schulabbrecher, legal an eine Pistole und eine Schrotflinte kam. Also, warum die Waffengesetze in Österreich so lasch sind, wie sogar Experten sagen. Und vielleicht auch, warum die Waffendichte in der Steiermark so hoch ist. Das wird in den nächsten Tagen sicher diskutiert.
Informationen zum Amoklauf in Graz waren das von unserem Korrespondenten Wolfgang Fichtel. 6.28 Uhr haben wir es, 2 Minuten vor 6:30. Von Österreich in die USA. Seit Tagen kommen mehr und mehr von Präsident Trump entsandte Soldaten nach Los Angeles. Über die Rechtmäßigkeit des Einsatzes wird vor Gericht gestritten. Weder die Bürgermeisterin noch der Gouverneur von Kalifornien wollen einen solchen Einsatz. Aber allein die Anwesenheit der Soldaten der Nationalgarde macht etwas mit den Menschen dort. Unser Korrespondent Andreas Hein war am Ort der Proteste in Downtown Los Angeles.
Die Hochdruckreiniger und Drecksauger donnern in der Los Angeles Street in Downtown. Reinigungstrupps fangen an, endlose Graffiti von den Wänden zu entfernen. Jemand kratzt mit einer Schaufel Brandreste von der Straße, dort, wo am Wochenende die Robotaxis in Flammen standen. Es wird aufgeräumt, aber der Protest gegen die Einwanderungspolitik geht weiter.
Das lässt sich doch nur stoppen, wenn die Leute, die nicht Ziel der Razzien sind und mehr Freiheiten haben, herkommen und sagen, so etwas akzeptieren wir hier nicht in Los Angeles.
Nicole ist gekommen, um zu zeigen, dass sie sich stark macht für die Menschen in ihrem Wohnviertel. Ein Plakat hält sie hoch zu den 12 Soldaten der Nationalgarde, die sich auf den Stufen vor einem Bundesbehördenhochhaus positioniert haben.
Als amerikanische Staatsbürger können wir doch nur stinksauer sein. Wir leben hier friedlich in Los Angeles, demonstrieren für unsere Rechte und sie schicken uns das Militär, um uns zu terrorisieren.
Auch Dean ist gekommen und schüttelt über den Einsatz der Soldaten nur den Kopf.
Ich glaube nicht, dass der Präsident die Soldaten herschickt, weil sie gebraucht werden, um Ordnung zu schaffen oder Gebäude zu sichern. Sie wollen uns nur provozieren, etwas Dummes und Gewalttätiges zu tun, damit uns dann die Nationalgarde festhalten kann und ein Polizeistaat entsteht.
Hubschrauber kreisen über den Bereich von Downtown, in dem das Versammlungsverbot gilt. Die meisten, die mit Plakaten vorbeikommen, gehen deshalb auch wieder weiter. Als es später zu viele Menschen werden, riegeln Polizisten die Straße ab. Soldaten haben bisher kein einziges Mal eingegriffen. Viele halten ihren Einsatz für sinnlos, auch Nicole.
Ich will zumindest daran glauben, dass die Menschlichkeit in ihnen erkennt, was für einen Schaden sie anrichten müssen und sie dann den Einsatz ablehnen.
4-5 Straßenblöcke in Downtown. Das ist der kleine Teil von Los Angeles, in dem die Lage angespannt bleibt. Der Eindruck von hier prägt das Bild von Los Angeles im Moment auf der ganzen Welt. Dabei geht im Rest von L.A. das Leben auf mehr als 1000 Quadratkilometern Fläche völlig normal weiter. Mit Filmpremieren, Konzerten und Straßenfesten.
Andreas Hein war das mit Eindrücken aus Los Angeles. 6.31 Uhr die Zeit. Wir kommen zurück nach Deutschland. Fast jeden Tag wird hierzulande eine Frau getötet. Das hat das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr festgestellt. Schon die Ampelregierung wollte Frauen vor Gewalt, insbesondere vor häuslicher Gewalt, besser schützen. Heute wird sich ein weiteres Mal die Innenministerkonferenz damit beschäftigen. Zum Stand der Dinge der Bericht von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald.
Sie findet in Sozialwohnungen und Eigenheimen statt, von Menschen ohne Schulabschluss und Akademikern. Häusliche Gewalt. Die Mehrheit der Betroffenen, rund 70%, ist weiblich. Allein 2023 wurden 180.715 Mädchen und Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und das sind nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Weil es um den eigenen Partner oder Ex-Partner geht, wird häusliche Gewalt selten angezeigt, sagt Johanna Wiest von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Es spielt auch viel Angst mit rein, auch viel Unsicherheit, was dann die Konsequenzen im Rechtssystem angeht. Es kommt auch sehr selten zu Verurteilungen bei häuslicher Gewalt und das demotiviert die Frauen natürlich, überhaupt eine Anzeige zu stellen.
Sexuelle Gewalt, Schubsen oder Schlagen, Beleidigen und Demütigen. Jeden Tag sind in Deutschland 400 Frauen von diesen Formen häuslicher Gewalt betroffen. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Kinder mit Gewalt in der Familie aufwachsen. In ihrer Antrittsrede vor dem Bundestag sagte die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD dazu:
Wer seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, darf damit nicht durchkommen und ist gleichzeitig eine Gefahr für seine Kinder. Und deshalb werden wir nicht nur den Schutz der Betroffenen verbessern, sondern wir werden uns darum kümmern, dass häusliche Gewalt im Sorge- und im Umgangsrecht natürlich auch berücksichtigt werden.
In solchen Fällen soll es schwerer für Täter werden, Umgangs- oder Sorgerecht zu erhalten. Im Gewaltschutzgesetz will die schwarz-rote Koalition auch die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell verankern. Dabei werden keine vordefinierten festen Verbotszonen überwacht, wie zum Beispiel, jemand darf sich nicht der Wohnung oder dem Arbeitsplatz der Ex-Partnerin nähern. Stattdessen trägt der Täter eine Fußfessel und das Opfer hat einen Annäherungssensor bei sich. Nähert sich der Täter absichtlich oder unabsichtlich, werden Polizei und das Opfer informiert. Kontakt- und Annäherungsverbote könnten damit besser überwacht werden. Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, begrüßt den Plan. Aber gibt zu bedenken,
Erstens müssen wir sicherstellen, dass es technisch funktioniert. Die Datenübertragungskomponente muss geklärt sein, dass insbesondere keine unnötigen Daten der Frau erhoben werden. Also das sind schon wichtige Fragestellungen, die geklärt werden müssen. Aber dann wäre es gut, wenn es zügig auf den Weg gebracht wird.
Bei Hochrisikofällen könnte für 3 Monate eine elektronische Fußfessel angeordnet werden. Mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Monate. Experten warnen ohnehin, elektronische Hilfsmittel können nur ein Baustein sein. Um langfristig die Zahlen häuslicher Gewalt zu senken, muss viel früher angesetzt werden. Aufklärung von Geschlechterrollen oder ein gesünderer Umgang mit Frust und Wut sollten beispielsweise schon in der Schule noch stärker thematisiert werden.
Soweit unsere Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald. Gewalt gegen Frauen ist ein anhaltendes Problem. Heute wird sich die Innenministerkonferenz damit beschäftigen. Und mit dem Gastgeber des Treffens, dem Bremer Innensenator Ulrich Meuer von der SPD, spreche ich in rund einer halben Stunde. Um 7:15 sind wir zum Interview verabredet. 6.35 Uhr ist es jetzt. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Hinter der Zufahrt Fürstenwalde Ost liegt ein Gegenstand auf der Beschleunigungsspur.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die USA und China, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, haben sich in der Nacht auf ein sogenanntes Rahmenabkommen für den Handel geeinigt. Im Fokus standen dabei seltene Erden auf der einen Seite und Technologie für Computerchips auf der anderen. Bei mir im Studio ist unser Wirtschaftsreporter Jonas Pospisch, der sich dieses Themas angenommen hat. Guten Morgen, Jonas.
Guten Morgen.
Worauf genau haben sich denn die USA und China geeinigt?
Ja, technisch gesehen darauf, dass sie jetzt wirklich das machen, worauf sie sich schon im Mai in Genf geeinigt hatten. Da gab es ja bereits erste Einigung. Die USA hatten China dann vorgeworfen, sich nicht daran zu halten und haben neue Sanktionen eingeführt. Die hatte China wiederum als Wortbruch angesehen. Die genauen Details der Vereinbarung jetzt sind noch geheim, aber es gibt Andeutungen. US-Handelsminister Howard Lutnick sprach davon, man wolle gegenseitig Exportbeschränkungen abbauen. Chinas Beschränkungen für den Export von seltenen Erden seien ein fundamentaler Teil in der Vereinbarung und im Gegenzug könne man davon ausgehen, dass eben amerikanische Beschränkungen bei Mikrochips wegfallen, die die USA wegen des chinesischen Exportstopps verhängt hatten. Diese Vereinbarung muss jetzt noch von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping akzeptiert werden.
Ich habe es eingangs erwähnt, es ging vor allem um seltene Erden und Computerchips. Warum waren das die beiden wichtigsten Punkte in den Verhandlungen?
Ja, das sind zwei Bereiche der Tech-Wirtschaft, wo beide Länder voneinander ziemlich abhängig sind. China hat ein Quasi-Monopol für viele seltene Erden. Die sind sehr wichtig für die Elektroindustrie. Da geht es vor allem um leistungsstarke Magnete. Die stecken in ganz vielen Dingen wie elektrischen Autositzen oder auch in Festplatten und MRT-Geräten. Und auf der anderen Seite ist China von US-Technologie für Computerchips abhängig. Also die US-Chips für KI-Anwendungen sind noch leistungsfähiger. Und vor allem die Technologie, um Computerchips zu designen und herzustellen, ist westlich dominiert. Und das haben die USA jetzt genutzt im Streit und hatten eben die Designsoftware für den Export von Designsoftware für Chips nach China verboten.
Was heißt jetzt diese Einigung für die Handelsbeziehungen der beiden Länder im Großen und Ganzen?
Das ist klar ein Zeichen der Entspannung und eine vertrauensbildende Maßnahme, aber es gibt noch keine Hinweise darauf, dass man sich beim Thema Zölle schon geeinigt hat. Da gilt ja aktuell nur eine temporäre Absenkung für Verhandlungen eben aus dieser Einigung in Genf bis Mitte August. Und wenn es bis dahin keine Einigung gibt, dann gehen die Zölle wieder hoch. Also das ist nur ein Schritt auf dem Weg zur Entspannung. So eine Grundrivalität bleibt zwischen den China und USA, gerade auch beim Thema KI. Und auch zum Beispiel Hightech-Chips von Nvidia wird es weiter nicht für China geben.
Gibt es Reaktionen der Finanzmärkte auf diese Entwicklung?
Die sind vorsichtig optimistisch. Also Euphorie ist noch nicht ausgebrochen. Es gibt zu wenig Details. Die Kuh ist ja noch nicht vom Eis, weil die Staatschefs zustimmen müssen. Die Wall Street ist mit einem leichten Plus rausgegangen gestern und auch die Börsen in Tokio und Shanghai sind ebenfalls leicht positiv. Es gibt schon mal ein leichtes Aufatmen, aber alle wissen, ein richtiges Handelsabkommen ist noch nicht da.
Vielen Dank. Jonas Pospisch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, da kommen wir jetzt zu und schauen als erstes auf die aktuellen Temperaturen. Die liegen in Prenzlau bei 12 Grad, 13 Grad haben wir in Potsdam derzeit. In Berlin sind es zwischen 11 und 13 Grad, maximal 19 bis 22 Grad sollen es heute werden. Das Ganze bei anfangs dicht bewölktem Himmel. Es kann ein paar letzte Schauer geben. Im Verlauf gibt es dann einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken, wobei sich dann zunehmend die Sonne durchsetzt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Tobias Mück.
A13 Richtung Berlin. Zwischen Großkürbis und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring. In Höhe Detmolder Straße ist in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Wimmersdorf-Günzelstraße zwischen Pfalzburger Straße und Hohenzollerndamm ist ein Kran im Einsatz. Die Straße ist bis morgen Abend gesperrt. Lichtenrade-Lichtenrader-Damm zwischen Großziethener Straße und Fehlingstraße ist für knapp 2 Wochen pro Richtung nur eine Spur frei. Lichterfelde, der Gardeschützenweg, ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch bis voraussichtlich Mitte Juni gesperrt. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz, ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt.
6.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Eine nationale Tragödie nennt Österreichs Bundeskanzler Stocker die Bluttat von Graz gestern. Der Amoklauf eines jungen Manns an seiner ehemaligen Schule mit 10 Todesopfern hat Trauer und Entsetzen im Land ausgelöst. Wichtige Fragen dazu sind noch unbeantwortet. Tobias Mück mit den Nachrichten.
In Österreich wird nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit einer 3-tägigen Staatstrauer der Opfer gedacht. Um 10 Uhr soll es eine Schweigeminute geben. Außerdem sind viele politische und gesellschaftliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Ein 21-Jähriger hat gestern an seiner ehemaligen Oberschule 10 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Das Motiv ist unklar. Ein Abschiedsbrief des Täters hat laut Polizei keine Anhaltspunkte geliefert. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Die Behörden in Los Angeles haben nach den Protesten der vergangenen Tage eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Wie Bürgermeisterin Bass mitteilte, gilt die Maßnahme aber nur für einen begrenzten Teil der Innenstadt. Auslöser der Proteste ist die rigide Migrationspolitik von Präsident Trump. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Tagsüber ist die Lage in Downtown, dem Stadtzentrum von Los Angeles, seit dem Montag weitgehend entspannt. In den Abendstunden hatte es aber mehrfach wieder Gewalt am Rande von Protesten gegeben. Auch zu Plünderungen war es vereinzelt gekommen. Am Dienstagnachmittag hatte eine Gruppe von Demonstranten auch erneut kurzzeitig einen Freeway blockiert. Auch wenn die Bürgermeisterin nun eine Notlage ausgerufen hat, um die Ausgangssperre zu rechtfertigen, von einem Ausnahmezustand oder Chaos kann in Los Angeles weiterhin keine Rede sein. Vor dem größten Gebäude der Bundesbehörden in Downtown Los Angeles standen am Dienstag lediglich etwa ein Dutzend der mehreren tausend Soldaten der von Donald Trump entsandten Nationalgarde, um den Eingang zu schützen.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder beraten ab heute unter anderem über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Bei der Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel bekommen. Gefährdete Frauen bekämen dann automatisch einen Hinweis, wenn sie in die Nähe des potenziellen Gewalttäters kommen. Dafür wirbt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen. Die ärztliche Versorgung durch Hausarztpraxen dürfte sich in den kommenden Jahren weiter verschlechtern. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Aus Gütersloh, dem Sitz von Bertelsmann, Thomas Wöstmann.
Demnach will ein Viertel der derzeit praktizierenden Hausärzte in den nächsten 5 Jahren aufhören. Die meisten von ihnen aus Altersgründen, aber auch die, die weitermachen wollen, weniger arbeiten und ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Mit der Folge, dass sich die Zahl der fehlenden Hausärzte in den kommenden Jahren von derzeit 5.000 auf 10.000 erhöhen könnte, schätzt die Bertelsmann Stiftung. Sie fordert, die Mediziner von Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben zu entlasten, damit sie Aufgaben an nichtärztliche Assistenten übergeben können. Denn die Mehrheit der eigentlich aufgabewilligen Ärzte wäre sogar bereit, weiterzumachen, wenn sie sich weniger um Bürokratie kümmern müssten als um ihre Patienten.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. In der Ukraine sind durch schwere russische Luftangriffe in der Nacht wieder Menschen getötet und verletzt worden. In der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten des Landes starben nach Medienberichten durch einen Drohnenangriff mindestens 2 Menschen. Es habe mehr als 50 Verletzte gegeben, es seien Wohnhäuser, Spielplätze und Geschäfte getroffen worden. Schon seit Tagen gibt es massive Luftschläge. In der Nacht zum Montag setzte Russland fast 480 Drohnen sowie Dutzende Raketen und Marschflugkörper ein. Der Künstler Günther Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Mit reliefartigen Bildern aus Nägeln wurde Uecker weltberühmt. Seine Werke sind in vielen internationalen Museen zu sehen, zum Beispiel im Museum of Modern Art in New York. Auf Auktionen erzielten die Arbeiten zum Teil 7-stellige Summen. Noch in hohem Alter gestaltete er 4 große blaue Glasfenster für den Schweriner Dom, die im vorigen Jahr eingeweiht wurden. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 12 Grad und in Wannsee 13, in Brandenburg zwischen 11 in Fürstenberg und 13 Grad in Guben. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Im österreichischen Graz ist ein junger Mann gestern in eine Schule eingedrungen, bewaffnet. Er hat um sich geschossen und 10 Menschen getötet. Viele weitere sind zum Teil schwer verletzt. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker hat nach der Tat geschrieben, der Amoklauf an einer Schule in Graz ist eine nationale Tragödie, die unser gesamtes Land tief erschüttert. Viele Fragen dazu sind noch offen, die Ermittlungen laufen. Deshalb können wir heute Morgen nur generell auf Taten wie die in Graz schauen. Manuel Heinemann von der Universität Bochum ist Kriminologe. Im ZDF hat er gestern gesagt, vor einer Amoktat gebe es oft Anzeichen.
Wir sprechen von sogenannten Warnsignalen, die sich relativ unspezifisch äußern können. Aber häufig ist sozialer Rückzug ein Kriterium, das aufgrund bestimmten Gedankenkreisens vorliegen kann. Und zudem können wir dann zum Beispiel auch vom sogenannten Identifikationsverhalten sprechen. Das bedeutet, die Person identifiziert sich mit anderen Amokläufern, mit anderen Tätern aus der Vergangenheit, was natürlich gegebenenfalls auch von der medialen Berichterstattung begünstigt wird.
Wie kann man versuchen, solche Taten zu verhindern? Wie steht es um die Prävention bei Polizei und Schulen? Das schätzt der Experte so ein.
Also es gibt definitiv Fortschritte. Bei der Polizei werden sogenannte Bedrohungsmanagement-Einheiten, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen Periscope, gegründet. Allerdings sehe ich bei den Schulen noch einen ganz großen Nachbesserungsbedarf. Ein extrem hohes Schulungsbedürfnis sehe ich für Lehrkräfte, die eben im direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern stehen, eben solche Warnzeichen, wie ich sie beschrieben habe, identifizieren zu können, um dann eben gegebenenfalls Hilfe anzuschieben über den schulpsychologischen Dienst oder eben entsprechende Jugendsozialarbeit an Schulen.
Die Opfer einer solchen Tat brauchen psychologische Unterstützung, sagt Manuel Heinemann und richtet einen Appell an die Medien.
Was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist zu betonen, dass eben gerade die mediale Berichterstattung sich auf ein unaufgeregtes Berichterstatten über die Ereignisse konzentrieren sollte und eben nicht reißerisch stattfinden sollte, indem man die betroffenen Personen vor die Kamera zerrt. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, denn dadurch können auch entsprechende Traumatisierungen oder auch Retraumatisierungen gefestigt werden. Deshalb appelliere ich hier auch an die Medien, dass eben eine entsprechende vorsichtige Berichterstattung stattfindet.
Das sagt Manuel Heinemann, Kriminologe an der Universität Bochum. In Österreich ist nach dem Amoklauf gestern eine 3-tägige Staatstrauer verhängt. Heute um 10 Uhr soll es im ganzen Land eine Schweigeminute geben. 6.48 Uhr ist es, 12 Minuten vor 7. Agentenaustausch, das hört sich nach Männern in Trenchcoat und Schlapphüten an, die irgendwas im Herbstnebel machen, einen solchen Austausch. Ganz so war es vor 40 Jahren nicht. Heute vor 40 Jahren war ein schöner Sommertag und da gab es den größten Agentenaustausch zwischen den USA und der Sowjetunion auf der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam. Denn hier verlief im Kalten Krieg die Grenze zwischen Ost und West. Unser Reporter Yasser Speck über einen Agenten, der damals ausgetauscht wurde.
Es ist das Jahr 1985, ein entscheidendes Jahr im Kalten Krieg. Zum einen dauert der Stellvertreterkrieg in Afghanistan an, zum anderen kommt mit Gorbatschow ein Reformer in der Sowjetunion an die Macht. Am 11. Juni 1985 herrscht auf der Glienicker Brücke viel Gewusel und Hektik. In der Abendschau des RBB-Vorgängers SFB wird das Geschehen auf der Brücke an diesem Tag so zusammengefasst.
Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die vier östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden sind. Ein leerer Bus stellt sich quer auf die Fahrbahn. Hier steigen nun 23 Mitarbeiter amerikanischer Nachrichtendienste ein, die im Osten inhaftiert waren.
Vier Spione der Sowjetunion werden gegen 23 Westagenten ausgetauscht. Einer von ihnen ist der Berliner Eberhard Fettgenheuer, der sich Jahre später noch genau daran erinnert.
Mir war klar, nun kann dir keiner was tun. Als ich diesen Schritt über die weiße Linie machte, ja, dass ich jetzt den eisernen Vorhang durchschreite, dass ich jetzt von dem einen Regime in das andere wechsle.
Eberhard Fettgenheuer wohnte damals in Pankow und wurde 1975 von einem langjährigen Freund als Spion für die Amerikaner angeworben. Er sollte sowjetische Truppen beobachten.
Ein Beispiel war ein Raketenobjekt in der Nähe von Werbelinsee. Bin dann mit einer Freundin in die Gegend gefahren und habe dann tatsächlich dieses sowjetische Raketenobjekt gefunden. Hab brav die Raketen alle erzählt, die Größe, die Richtung, in der sie lagen und wie viele Flügel die hatten, meine Skizze gemacht und habe dann die Sache abgeschickt.
Über 3 Jahre spioniert er im Auftrag der CIA. Auf Drängen seiner Frau beendete Fettgenheuer die Arbeit als Agent. Doch es war zu spät. Die Stasi war ihm schon auf den Fersen. Als er in Magdeburg dienstlich zu tun hatte, wurde er verhaftet.
Und dann war in Magdeburg für mich der Hammer gefallen.
Eberhard Fettgenheuer wird zu 13 Jahren Haft verurteilt, die er an verschiedenen Orten in der DDR absitzt. Am 11. Juni 1985, da hat er knapp die Hälfte seiner Strafe abgesessen, wird ihm in Karl-Marx-Stadt plötzlich seine Zivilkleidung und seine Uhr zurückgegeben. Auf einmal sitzt er in einem Reisebus mit 22 anderen Gefangenen auf dem Weg nach Berlin. Die Glienicker Brücke erblickt Fettgenheuer an diesem Tag zum ersten Mal.
Dann fuhr der Bus bis zur Mitte, dann stiegen wir aus und quer zur Fahrbahn stand dann der westliche Bus, der uns weiterbrachte und wir stiegen dann alle ein.
Dann ging es nach Tempelhof und von dort mit dem Flugzeug nach Westdeutschland. Diesen Tag behält Eberhard Fettgenheuer für immer in Erinnerung. Für ihn ist es ein Tag der Befreiung, wie er sagt.
Jasser Speck war das mit einer Erinnerung an den größten Agentenaustausch des Kalten Krieges heute, vor 40 Jahren, am 11. Juni 1985 auf der Glienicker Brücke. 6.51 Uhr die Zeit. Wer ist schon fertig? Wer hat noch nicht mal angefangen? Es wird mal wieder Zeit für die Steuererklärung. Unsere Kolumnistin Doris Anselm würde sich da am liebsten selbst absetzen.
100 Sekunden Leben.
Mit Absätzen kenne ich mich aus, mit Absätzen dagegen gar nicht. Hä? Ach so, das ist im Radio schwer zu verstehen. Als Autorin muss ich täglich gucken, wo ich in meinen Texten die Absätze setze. Hingegen befasse ich mich nur einmal jährlich damit, was ich von der Steuer absetzen kann. Langsam ist es wieder soweit. Ende Juli, Juli, für alle, die jetzt in Panik verfallen sind, Ende Juli ist die Steuererklärung fällig. Und leider hat der liebe Gott vors Absetzen das Dransetzen gesetzt. Also sitze ich dran. Naja, ein Teil von mir. Der größere Teil träumt nämlich nicht vom Absetzen, sondern vom Absetzen. Vom sich auf eine Südseeinsel absetzen. So weit werde ich es aber nie schaffen. Ich habe nicht mal Anspruch auf Pendlerpauschale. Bin im Homeoffice. Ungerecht. Bei mir mag das ja gehen. Ich wohne allein. Aber fragt man Leute mit Familie, zeigt sich eine dramatische Lage. Der Berufsverkehr wird ja immer schlimmer. Bis zu 2,5 Stunden verbringen Homeoffice-Pendler täglich auf dem Flur. Das hat meine repräsentative Befragung ergeben. Auf viel genutzten Strecken, zum Beispiel dem Abzweig Badezimmer bei Familie Öztürk, staut sich jeden Morgen der Verkehr. Auch gibt es häufig Unfälle in Höhe Küchendurchgang bei den Hoffmanns, weil Papa da immer die Pfandflaschen hinstellt. Wann kommt sie endlich, die Pendlerpauschale für uns? Ja, sowas passiert in meinem Kopf, während ich eigentlich die Elster füttern sollte, das Elster-Portal des Finanzamts mit meinen Informationen. Dann fällt mein Blick in meinen eigenen Flur. Dort stehen nur meine Turnschuhe rum. Ansonsten ist der Weg frei für eine weitere Wanderung nach Kalau. Auf geht's. An meinen flachen Schuhen sieht wirklich jeder, dass ich mit Absätzen nicht klarkomme.
Soweit unsere 100 Sekunden Leben heute von Doris Anselm. 6.53 Uhr. 53.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mitte der 90er Jahre, als viele Grunge gehört haben und in zerrissenen Jeans rumgelaufen sind, da ist die Band Weezer auf den Plan getreten. Vier Typen aus Kalifornien mit Top-Schnittfrisuren und Nerdbrillen. Mit Rocksongs über die Liebe und über Buddy Holly. Mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung ist die Band immer noch aktiv und genau mit diesen Songs. Gestern waren Weezer live zu sehen in der Berliner Columbia-Halle und unser Kulturreporter Simon Brauer war auch da.
Schon bei den ersten Tönen ist klar, dieser Abend wird eine nostalgische Reise in die Vergangenheit. 3.500 Weezer-Fans wollen sich nochmal jung fühlen, wie in den 90ern. Und das geht ganz wunderbar bei diesem Weezer-Konzert. Die Band hat zuletzt eher mittelmäßige Alben veröffentlicht und konzentriert sich deshalb zum Glück auf die Hits von früher. Vor allem vom Debütalbum aus dem Jahr 1994. Say It Ain't So, Holiday, Surf Wax America. Alle Songs von diesem sogenannten blauen Weezer-Album sind Hits, die die gesamte Columbia-Halle aus vollem Herzen mitsingt. Auch wenn der Sound nicht überall in der Halle perfekt ist, die Band spielt jeden Ton, jedes Gitarrensolo, jedes Schlagzeugfill, so wie auf dem Album. Sehr zur Freude aller Fans, die diese Songs seit über 30 Jahren lieben und eben deshalb beim Konzert auch jeden Ton und jedes Gitarrensolo mitsingen können. Sogar die kleinen Mundharmonika-Einlagen werden bejubelt. Die vier Musiker von Weezer, alle schon leicht angegraut, spielen souverän und routiniert, wobei ihnen die Begeisterung und der laute Gesang des Berliner Publikums immer wieder ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert. Der zweistimmige Gesang von Frontmann Rivers Cuomo und Gitarrist Brian Bell klingt perfekt. Ansonsten hält sich Cuomo zurück mit Ansagen. Aber wenn, dann sagt er auf Deutsch: Danke Berlin, danke, dass ihr schon so lange unsere Fans seid. Neben den Songs vom blauen Debütalbum spielt die Band so gut wie alle anderen bekannten Stücke aus der Weezer-Geschichte. Immer mit dem scheinbar leichten Wechselspiel von laut und leise, mit krachenden Gitarren und herrlich eingängigen Melodien. Einzige Coverversion des Konzerts: Afrika von Toto. Der grandiose Abend endet nach 90 Minuten mit Buddy Holly, dem Song, der diese uncool aussehende Band vor über 30 Jahren cool gemacht hat, und die Fans gleich mit. Die sehen natürlich mittlerweile auch ein bisschen älter aus, aber das mit dem Jung und Cool fühlen, das hat gestern dank Weezer ganz ausgezeichnet geklappt.
Sich nochmal jung fühlen mit der kalifornischen Band Weezer gestern Abend in der Berliner Columbia-Halle. Der Beitrag war von unserem Kulturreporter Simon Brauer.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung.
Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort in Ihrer Apotheke.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg, da gibt's heute erstmal dichte Wolken und ein paar letzte Schauer. Im Tagesverlauf kommt dann aber immer mehr die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen 19 bis 22 Grad. Derzeit haben wir zwischen 12 und 13 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Ludwigsfelde West und Ludwigsfelde Ost liegen Reifenteile auf der Straße. A13 Richtung Berlin zwischen Großköris und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin A100 in Höhe Detmolder Straße ist in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Wilmersdorf-Günzelstraße zwischen Pfalzburger Straße und Hohenzollerndamm ist ein Kran im Einsatz. Die Straße ist bis morgen Abend gesperrt. Lichtenrade-Lichtenrader-Damm zwischen Großzietener Straße und Fehlingstraße ist für knapp 2 Wochen pro Richtung nur eine Spur frei.
Es ist 7 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. In ziemlich genau 3 Stunden um 10 Uhr steht Österreich heute für eine Minute lang weitgehend still. Das Land, ohnehin noch unter Schock, gedenkt mit einer Schweigeminute den Opfern der Bluttat von Graz gestern. Offen ist die Frage nach dem Warum. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt in Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uka.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
In Deutschland